Einen wunderschönen, gesegneten Nachmittag. Wir haben heute Donnerstag, den 16. Mai 2024, im Gespräch mit Peter. Peter war 28 Jahre lang Polizist und ist heute Hypnotiseur. Wir werden uns seinen Werdegang anschauen, was war seine Motivation zu seiner Veränderung, was hat ihn dazu bewegt, was war früher vielleicht noch irgendwelche Situationen aus seinem Beruf als Polizist und wie er das geschafft hat oder etabliert hat als Hypnotiseur. Er lebt in Zürich und ich hole ihn jetzt mit ins Live-Gespräch.
Hallo Gabriela.
Hallo Peter, ich sehe dich gar nicht.
Ja, ich bin noch am Einrichten gewesen wegen Hintergrund etc. und das dauert immer ein paar Minuten.
Okay, dieses
Aber
Foto hast du geschossen?
ja, das habe ich selber gemacht, ja.
Wahnsinn, das war in Zürich.
Das war in Bülach.
Ein Bülach, das hat man so gesehen.
Ja. Herrgott nochmal.
Wow. Peter hat, das war letzte Woche, oder?
Moment, rasch,
Mit
das war
dem.
letzten Samstag früh um 2 Uhr. Herrgott.
Wow. Wahnsinn, ich habe es leider nicht gesehen. Die Polarlichter.
Es war auch relativ
Hallo.
schwierig. Es war auch schwierig, hallo.
Ja,
Weil
aber hast du
da
eine
war.
spezielle Kamera
Nö,
genutzt?
nö, mein Handy.
Oh, wow.
Hast du
Siehst du
kein
hier?
iPhone? Hast du kein iPhone?
Aha, geht das nur mit dem iPhone?
Nein, das geht mit den Android sicher auch, aber ich weiß nicht, wie es dort funktionieren würde.
Okay. Ich stelle hier im Moment schnell kurz etwas ein. So, hast du mich schon gehört, was ich angekündigt habe?
Nee, weil ich habe dich zuerst gar nicht gefunden.
Ach so.
Es hat dich bei mir noch nicht als live angezeigt. Ich mache solche Sachen immer etwa 5 Minuten früher, damit ich dann wirklich parat bin auf die Zeit.
Okay.
Darum war ich schon 5 vor, war ich schon online.
Also Peter, ich habe bereits angekündigt, dass du 28
Du hast Aussetzer.
heute. Wie meinst du?
Jetzt war der
Ah.
Bildschirm weiß und man hat nichts mehr gehört. Du hattest
Okay, jetzt hört
Aussetzer.
man mich.
Ja.
Hörst du mich? Okay, eben ich habe angekündigt, dass du 28 Jahre lang Polizist warst und dann, dass wir heute mal deinen Werdegang besprechen, wie du dich dazu bewegt hast, heute in eine ganz andere Richtung gegangen zu sein als Hypnotiseur. Und wir hören mal deinen Werdegang an und dann würde ich mal mit der ersten Frage starten.
Ja, soll
Also
ich?
du warst, ja,
Frage? Frage bitte.
also du warst 28 Jahre lang Polizist. Kannst du uns mal vielleicht erzählen, was war das schlimmste Ereignis, was du erlebt hast als Polizist?
Das lässt sich eigentlich gar nicht so einfach einordnen, weil es hat sehr, sehr viele schlimme Ereignisse gegeben. Ich war immer besonders betroffen, wenn Kinder beteiligt waren, weil das sind die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft und die leiden am meisten darunter. Und ich glaube, auch wenn es nicht sehr dramatisch tönt, für mich war einer der schlimmsten Einsätze, als ich nachts um 2 den Auftrag bekam, wohin zu fahren. Da saßen zwei kleine Kinder auf der Gartenmauer und niemand wusste so recht, wo die hingehören. Und wir haben uns das dann angeschaut, haben dann mit den Kindern versucht zu sprechen. Die hatten dann Gott sei Dank, die Ältere war, glaube ich, 7, die konnte einigermaßen Auskunft geben. war das so, dass sie zuerst von der Mutter, wie soll ich sagen, beschimpft wurden, angeschrien wurden. Die Mutter hat auch noch eine Glasschüssel nach der älteren Tochter geschmissen. Dann hat sie die Kinder in die Wohnung eingesperrt und ist weg. War einfach weg. Und die Vermutung war, dass sie irgendwo in einem Quartier in der Kneipe saß und sich die Birne volldröhnte. Wir haben also dann da mal zuerst versucht, die Mutter zu finden. Waren dann insgesamt etwa 4 oder 5 Patrouillen beteiligt, die da die Restaurants absuchten. Ich habe dann in der Zwischenzeit mit den Kindern gesprochen und habe dann gefragt, ja, wie seid ihr denn aus der Wohnung rausgekommen? Ja, das sei die Wohnung da gerade im Hochparterre und sie seien durch das Küchenfenster rausgeklettert. Und die Brüstung des Küchenfensters war etwa 2,5 Meter über Boden, also die sind da noch recht weit gesprungen, um rauszukommen.
Die Kinder sind da gesprungen.
Die sind da rausgesprungen, ja. Und
Oh
dann
mein
haben wir
Gott.
natürlich zuerst auch mal geschaut, ob sie verletzt sind. War jetzt offensichtlich gar nichts zu erkennen. Und dann kam die Frage auf, was machen wir jetzt mit den Kindern? Weil wir können die ja nicht sich selber überlassen. Die Mutter ist offensichtlich nicht willens oder in der Lage, zu den Kindern zu schauen. Was machen wir jetzt? Und dann haben sie mir dann gesagt, dass ihr Vater, der wohne irgendwo am Zürichsee, hat mir auch den Namen gesagt. Und dann konnte ich dann via Einsatzzentrale konnte ich den Vater erreichen. Der hat mich dann angerufen auf meinem Handy vor Ort. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ja, er hätte da quasi eine strenge Besuchsregelung, er dürfe die Kinder nur dann und dann sehen. Und jetzt wäre es gegen diese Besuchsregelung beziehungsweise gegen diese gerichtliche Verfügung, wenn er jetzt käme und die Kinder holen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir uns einfach klar werden, wenn niemand die Kinder abholt, dann kommen die in die Station im Kinderspital Zürich. Die haben da so eine Auffangstation, wo sie Kinder 1, 2 Nächte betreuen können in Notfällen. Und ich habe ihn dann überredet, ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm das schriftlich, dass ich das als verantwortlich vor Ort anordne, im Sinne einer rechtlichen Anordnung, dass er die Kinder holen komme. Dann sei er vor Gericht oder wenn es da Theater gäbe, sei er dann geschützt, dass man ihm nicht das Missachten dieser gerichtlichen Verfügung vorwerfen kann, weil ich soll ich sagen, das Recht habe, solche Verfügungen außer Kraft zu setzen, wenn sie jetzt Leib und Leben gefährden oder die Gesundheit. Und das habe ich dann gemacht. Er ist dann gekommen, hat die Kinder abgeholt und hat sie mit zu sich genommen. Aber für mich ist dann am Schluss einfach das schlechte Gefühl geblieben, wie eine Mutter mit ihren Kindern so umgehen kann. Offensichtlich ist sie von der ganzen Situation heillos überfordert gewesen. Und ja, solche Sachen, die gehen mir dann nach. Die gehen mir weit mehr zu Herzen, als wenn ich irgendwo auf dem Unfallplatz 5 Verletzte rumliegen sehe oder an einen Selbstmord ausrücken muss oder an eine Schießerei oder was auch immer. Das hat mich nie groß belastet. Aber solche Dinge, die unter die Haut gehen, die Menschen wirklich unter die Haut gehen, wo ich dann auch sehe, wo sind meine Grenzen, wo kann ich helfen, wie weit kann ich helfen, wo kann ich nicht mehr helfen.
Darf ich dich schnell kurz unterbrechen, Peter? Ich habe ein bisschen wie so eine Störung in der Stimme. Hat das mit deinem Headset zu tun vielleicht?
Ich kann es versuchen, das Headset mal wegzumachen. Vielleicht ist es jetzt besser.
Es ist ein bisschen besser, ja. Es ist es war vorher so wie elektronisch, weißt du, als wärst du gar nicht so richtig im Live drin.
Die es gibt. Und die kannst du einfach nicht brauchen. Die sind einfach für die Katz.
Ja,
Also
jetzt ist
brauchst du
viel
auch keine.
besser. Entschuldigung, ich hätte das vorsagen müssen. Ich wollte hier eben auch vor so eine Tüte reinwerfen, die ich irgendwie, da hat das eben nicht funktioniert, darum nur kurz, schnell.
Ich bin jetzt auch noch gerade am Live-Teilen. Das habe ich da meinem Umfeld auch versprochen, dass ich das mache, weil sie würden gerne reinschauen.
Ich weiß jetzt nicht, weshalb das jetzt da hier nicht. so blöd.
Ja, das ist die Tickettechnik, also das.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht weshalb, das hat immer gut funktioniert heute.
Ja, aber das kann sein, weil wir jetzt
Wie's?
zwei verschiedene Streams haben und uns quasi
Aha.
so treffen. Da kannst du gewisse Dinge nicht mehr machen.
Oh
Also
nee, wirklich.
ist dein Bild zum Beispiel auch weg gewesen, kurzzeitig wieder. Aber
Okay.
liegt vielleicht auch an deiner Internetverbindung, vielleicht hat TikTok wieder ein Problem. Da wissen wir ja auch nicht.
Nee, die Internetverbindung war immer gut, aber vielleicht kann ich hier mit dem, wenn wir beide als Host, bist du auch als Host drin in dem Fall?
Ja.
Ja, dann kann, weiß nicht, das hatte ich als noch nie so, weil ich wollte diese
Ja,
Geschenkstüten noch mit
ich kann natürlich,
reinpacken.
da, ich versuche es jetzt mal selber zu machen. Ich kann natürlich da dann das live besser an meine Folgenden teilen, wenn ich selber drin bin. Sonst ist das immer ein bisschen eingeschränkt. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten, das live zu teilen. Das ist ja auch wichtig, dass wir das teilen, weil dass die Leute dann auch entsprechend zu sehen bekommen und dann sich hier rein begeben können und mithören können, was da geht. So. Also ich habe es jetzt ungefähr 40 Mal geteilt mittlerweile.
Also Entschuldigung für den Unterbruch.
Also
Aber wir haben jetzt.
die
Wie?
Geschenktüte funktioniert, ich habe eine reingestellt.
Bei dir funktioniert sie?
Ja.
Super. Bei mir funktioniert es leider jetzt nicht.
Okay.
Entschuldigung für den kleinen Unterbruch. Wir sind gleich wieder so weit.
Das musst du
Ich
halt dann schneiden.
versuch's.
Du bist schon wieder weg.
Ja, keine Ahnung, weshalb das jetzt nicht funktioniert.
Okay.
Also, wir haben jetzt mitbekommen, dass es dir von diesen Ereignissen beim Polizistenjob, den du ausgeführt hast, da ging es dir eigentlich, wenn es dir nahe ging, dann, wenn es um Kinder ging. Okay, jetzt du hast ja relativ lange bist du Polizist gewesen und wie bist du dann schlussendlich so darauf gekommen, dich ganz andersweitig zu orientieren, weil der Hypnotiseur ist ja ein ganz anderer Beruf. Was hat dich dazu bewegt, dass du in diese Richtung gegangen bist?
Es war zum einen war es, ich habe vor Jahren mal, also da war ich noch ganz jung, habe ich da mal so etwas darüber gelesen und habe dann mal ein paar Sachen ausprobiert. Das hat wunderbar geklappt und dann habe ich mir das aber dann wieder zur Seite geschoben. Ich habe mich dann auf meinen Job konzentriert und ich bin dann irgendwann mal am Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, mir fehlt einfach das Hinterher. Ich interveniere irgendwo, jetzt bei diesen Kindern, das ist ein schönes Beispiel, und dann gebe ich die Kinder irgendwann eine verantwortliche Person ab, aber ich kann nicht helfen. Ich habe mich da einfach hilflos gefühlt, weil es war auch für keine Seite befriedigend, die Lösung unter dem Strich, weil der Vater musste am Morgen wieder arbeiten gehen und, und. Das hat einfach ein riesen Problem aufgeworfen und da war niemand da, der dann wirklich helfen könnte. Und da solche Erlebnisse hatte ich immer mal wieder, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich habe jetzt zwar meinen Job erledigt, aber eigentlich bin ich nicht zufrieden, weil ich habe das Opfer im Stich gelassen. Ich konnte nicht mehr tun für das Opfer. Sei es, dass es
Ja.
ein Einbruch war, wo für viele Leute sehr dramatisch sein kann, wenn irgendjemand da im Schlafzimmer wühlt, eine fremde Person, oder dass es nach dem Todesfall war oder nach einem schweren Autounfall oder irgendwas, wo man einfach die Leute sich selber überlassen musste, weil das nicht zum zur Stellenbeschreibung gehörte, mal pragmatisch gesagt. Und dann habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich ziehe auf der falschen Seite des Seils. Ich habe das menschliche Leben immer mit einem Seil verglichen. Auf der einen Seite ist die korrigierende Macht, also die zum Beispiel die Polizei, der Staat, was auch immer. Und auf der anderen
Ja, ich.
Seite die unterstützende Macht, das sind dann die sozialen Dienste und. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich ziehe irgendwie auf der falschen Seite dieses Seils. Und habe dann für mich selber überlegt, wie kann ich auf die andere Seite wechseln. Und dann ist dann für mich ein selber einschneidendes, sehr dramatisches Ereignis eingetreten. Ich wurde schwer krank. Ich hatte das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom. Da war ich fast 3 Monate lang im Pflegefall, also gelähmt.
Wie heißt das?
Guillain-Barré. Ich schreibe dir das rasch über Telegram, da kannst du es reinnehmen.
Ja, das ist wieder etwas ganz Neues, habe ich noch nie gehört. Aber ich muss mir das dann anhören.
So.
Pierre-Barré-Syndrom.
Guillain-Barré. Es ist ein französischer Ausdruck.
Ja, Französisch, genau.
Ich habe es dir
Muss ich
geschrieben.
dann.
Da kannst du googeln, da findest du viel, viel darüber. Und das gibt da wirklich auch verschiedene Verläufe. Und ich hatte das Glück, einen nicht ganz so schweren Verlauf zu haben, obwohl ich 3 Monate lang pflegebedürftig war. Und bin dann nach und nach wieder zurückgekommen, habe dann aber gemerkt, dass ich einfach gewisse Dinge, die für mich vorher selbstverständlich waren, nicht mehr tun konnte. Also ich war nicht mehr der gleiche Mensch hinterher. Da war zum Beispiel auch das repressive Arbeiten, mit dem bekam ich mehr und mehr Mühe, weil ich einfach nicht mehr wollte, ständig den Drohfinger zu heben oder irgendjemanden zu bestrafen oder was auch immer. Das war für mich einfach vom mentalen Setting her nicht mehr möglich. Und ich habe mich dann in den Innendienst versetzen lassen. Ich habe dann auch in der Einsatzzentrale noch gearbeitet, damit ich da kann man noch am ehesten den Menschen helfen, weil ich ja ihre Notruf entgegennehme und entsprechend dann etwas unternehme, das ihnen geholfen wird. Aber das hat dann schlussendlich auch nicht wirklich befriedigt. Und dann kam noch eine ganz, ganz wüste Scheidung dazu von der Mutter meiner Kinder. Sie war mit der Situation, quasi in 2 Tagen einen sportlichen, topfitten Mann ausgewechselt zu bekommen in einem Pflegefall. Mit der Situation war sie total überfordert und dann ist dann unsere Ehe total in die Brüche gegangen. Und sie war dann auch ziemlich frustriert und hat das dann in der Scheidung an mir und an den Kindern ausgelassen. Kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen, aber es war einfach dann zu viel. Und dann habe ich dann zuerst mal in die Privatindustrie gewechselt. Ich habe dann in einem KMU als Geschäftsführer gearbeitet. Und habe dann gemerkt, ja, da muss ich ja wieder hinstehen und den anderen sagen, was sie zu tun haben. Das ist eigentlich nicht da. Das ist es nicht. Und dann habe ich durch diese traumatischen Erlebnisse hatte ich dann auch einen Burnout und kam dann selber in die Mühlen der Sozialindustrie. Also ich hatte dann Aufbautraining. Ich war noch 40% arbeitsfähig, hatte ein Aufbautraining und dann hat die IV festgestellt, dass ich da in meinem Job wirklich nicht mehr arbeiten kann, weil einfach die Voraussetzungen von mir, die mentalen Voraussetzungen nicht mehr da waren und hat mir eine Umschulung bewilligt. Diese Umschulung habe ich dann im Sozialbereich gemacht. Ich wurde Arbeitsagoge. Vielleicht hat der eine oder andere diesen Begriff schon gehört. Also das heißt, ich habe während der Arbeitszeit mit beeinträchtigten Menschen gearbeitet. Das können Menschen sein mit einer körperlichen Beeinträchtigung, mit einer geistigen Beeinträchtigung, mit einer psychischen Beeinträchtigung. Ich habe mit diesen Menschen gearbeitet. Das habe ich etwa 6 Jahre lang gemacht und dann habe ich gefunden, ja, wunderbar, aber da muss doch noch mehr sein, weil auch da hatte ich immer das Gefühl, wenn die Leute morgen reinkommen mit schlechter Laune oder geht ihnen nicht gut und am Abend gehen sie wieder nach Hause und ich habe keine Ahnung, was da nebenbei läuft. Und ich habe auch die Ausbildung zum Arbeitsagogen auf systemischer Basis gemacht. Das heißt, ich habe nicht nur den Moment angeschaut, sondern auch das Vorher und Nachher. Und das war da nicht möglich. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann ich da noch machen? Ich habe dann mit der IV zusammen ein Pilotprojekt gestartet, wo man das genauer untersucht hat. Das ist 2 Jahre gegangen. Man hat dann daraus gefunden, dass es halt einfach mit der reinen Betreuung bei der Arbeit nicht gemacht ist, sondern dass man halt auch wirklich anschauen muss, wie sind die Verhältnisse zu Hause, wie sind die Beziehungsverhältnisse, wie sind die Wohnverhältnisse, alles Ganze, die ganzen Systemkreise, die eigentlich da zusammenspielen, wo hängt es? Und ich habe da auch Fälle erlebt, wo dann zum Beispiel die Wohnsituation geändert wurde und dann ging es der Person augenblicklich besser, innerhalb Tagen. Und da hat sich dann eines zum anderen ergeben. Ich habe dann die Ausbildung gemacht zum Coach zuerst, weil ich dachte, da könnte ich das einbringen. Das hat dann auch nicht wirklich funktioniert. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja da früher mal mich mit Hypnose beschäftigt habe. Und ich habe ja auch vorher, lang vorher schon, die Ausbildung zum Reiki-Meister gemacht. Also ich bin auch Reiki-Meister und habe dann die Ausbildung zum Hypnosetherapeuten gemacht. Und ja, da habe ich gemerkt, dass ich da eigentlich in Verbindung diese drei Themengebiete, Coaching, die Hypnose und das Reiki, dass ich da am meisten Werkzeug zusammen habe, um einem Menschen wirklich nachhaltig helfen zu können. Das heißt, wenn sich jemand zu mir in Behandlung begibt, sage ich jetzt mal, der blöd, ich bin kein Arzt, ich behandle nicht, aber wenn ich da mit jemandem zusammenarbeite auf dieser Basis, dann ist das nicht zwingend so, dass er dann hypnotisiert wird und dann werden die Probleme gelöst. Nein, das kann sein, dass ich dann feststelle, da würde jetzt Reiki besser funktionieren, weil Hypnose ist nicht ein Allheilmittel. Das ist ja auch so etwas, was ich da immer wieder bemängle, wenn ich da so Hypnotiseure sehe, die da Werbung machen und die dann quasi ihre Hypnose als das alleinige Heilmittel anpreisen. Ist es nicht. Es ist ein gutes Mittel, aber es gibt einfach noch viele Dinge, die mit anderen Mitteln angegangen werden müssen. Und da habe ich jetzt mit diesen drei Themengebieten ein gutes Werkzeugset zusammen, wo ich dann wirklich aussuchen kann, was wirkt aktuell am besten. Und das finde ich spannend, weil ich bin dann nicht eingefahren auf ein System, sondern ich kann mich wirklich auf die Bedürfnisse des Gegenübers einlassen und sagen, ja, ich sehe das jetzt so und so, da würde ich jetzt vielleicht zuerst mal mit einem Coaching beginnen, versuchen, dieses zu lösen. Wenn man dann sieht, das sind irgendwelche Traumata vorhanden, kann man dann immer noch mit einer Hypnose an diese Traumas herangehen. Aber, oder es kommt jemand, wo ich von Anfang an sage, oh, ja, da müssen wir wirklich mit der Hypnose herangehen, da bringt das Coaching nichts, weil das ist oberflächlicher. Die Hypnose geht sehr tief rein und das Coaching ist oberflächlich. Das Reiki, das behandelt die Energieflüsse im Körper, die Chakren. Und da mache ich dann so einen bunten Mix draus und das funktioniert sehr, sehr gut. Eben weil ich nicht nur auf ein Ding eingefahren bin.
Ich kann es nochmal versuchen, Manuel. Es hat nicht funktioniert vorher mit der Portaltruhe. Ich versuche es mal nochmals, aber ich glaube, das funktioniert momentan wirklich nicht. Das ist schade. Geschenkstüte. Oder mit der Geschenkstüte halt.
Also die Tüte hat bei mir funktioniert. Das Portal müsste ich jetzt auch noch mal schauen, ob das geht. Habe ich jetzt noch nicht geschaut. Portal. Doch, das
Ich
Portal
kann
geht.
sein.
Ich habe eine Portaltüte drin, das geht.
Ich kann die Zahlung eben nicht holen, irgendwie, das klemmt.
Das ist doof. Na, ich habe jetzt eine Portaltüte drin und die funktioniert.
Ja,
Also ob sie dann wirklich
wirklich.
was bringt, ist dann die andere Frage, weiß ich auch nicht. Aber
Das
okay.
ich kann's nicht reinholen, leider. Also Peter, nochmals zum Zusammensetzen. Aufgrund eines inneren Inputs, weil es für dich eigentlich nicht gestimmt hat, Polizist zu sein, weil du wie eigentlich Befehle geben musstest oder jemand bestrafen musstest. Also, das ist ja ein Input aus dem Inneren, plus noch diese Krankheit, die du so hattest, die ich leider jetzt aber überhaupt nicht kenne. Ich höre von dieser Krankheit das erste Mal oder von das war ja auch nur eine Phase, hast du gesagt. Aber durch diese Erlebnisse, die du jetzt hattest, oder sagen wir mal das so, diese Krankheit hat dir eigentlich auch dazu bewegt, diese Veränderung anzugehen. Plus natürlich auch einen inneren Input von dir, weil es wie nicht gestimmt hat. Das ist ja das Interessante, wie man von einem Beruf in einem ganz anderen wechselt, weil es einfach von deinem inneren Wesen so auch nicht gestimmt hat, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, es hat natürlich am Anfang schon gestimmt. Also die ersten 20, 22 Jahre war ich mit Überzeugung Polizist, habe es gern gemacht. Also ich habe den Job allgemein auch bis zum Schluss gern gemacht, weil es gab auch gute Sachen, die man da machen konnte, durfte. Aber irgendwie habe ich dann einfach irgendwann mal gemerkt, jetzt stimmt da fehlt mir was, stimmt einfach nicht mehr. Und dann war ich dann natürlich auch lange noch in der Spirale gefangen, einen krisenbombensicheren Job zu haben mit einem guten Gehalt. Das aufgeben und etwas total Neues probieren, wo ich keine Ahnung habe, wie das rauskommt, ob das im Endeffekt dann auch wirklich etwas ist, wo ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, das ist dann die andere Frage. Und da war ich lange, lange in diesem Kreislauf auch noch drin, weil ich einfach da quasi die Sicherheit auch nicht aufgeben wollte. Und als es dann einfach nicht mehr anders ging, weil ich merkte, ich bin völlig am falschen Ort, dann war es dann, habe ich es halt einfach gemacht, habe ich gesagt, just do it. Und ja, bin jetzt da.
Genau, und die, ja, Entschuldigung. Also, und die, der Hypnosetherapeut, das ist ja auch eine lange Ausbildung. Also, wie lange hat das gedauert?
Also mit den praktischen Elementen und natürlich auch mit dem nötigen Zeitaufwand ungefähr 3 Jahre. Das ist
Wenn
Bei
du.
mir parallel gelaufen. Also ich hab, wann war das damals noch im Pilotprojekt der IV? Das war, glaube ich, 2020, könnte man sagen, habe ich damit angefangen, ja. Und habe das dann eigentlich durchgezogen. Ja, den Therapeuten danach fertig gemacht. Jetzt ist es natürlich. Ja, da konnte man noch schlecht üben, weil man hatte natürlich durch die Lockdowns etc. hatte man Einschränkungen, Leute zu treffen, Leute zu sehen und hat natürlich dann entsprechend auch keine Leute zu einer Sitzung einladen können. Weil das macht keinen Sinn, also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wenn ich mich für eine Hypnosesitzung hinter einer Maske verstecke, weil das A und O einer guten Hypnosesitzung ist das Vertrauen, dass der Kunde, Patient mir entgegenbringen sollte, damit ich ihn auch wirklich adäquat hypnotisieren kann. Weil ein weit verbreiteter Irrglaube ist, man kann hypnotisieren. Nein, kann man nicht. Man kann nur jemanden hypnotisieren, der dazu bereit ist, es zuzulassen. Und das bedingt ein Vertrauen zum Therapeuten selber. Wenn du das Vertrauen nicht hast, dann klappt die Hypnose nicht. Das ist ein anderes Thema.
Jetzt, genau, jetzt, man kann ja, also man kann zu dir kommen in die Hypnosesitzung, du bist im Gebiet Zürich. Wie ist denn das genau? Gibt es da beim Hypnotisieren verschiedene Tiefen, die man da reingeht? Oder wie gehst du vor, wenn du mit jemandem diese Therapie anwendest?
Also grundsätzlich gibt es mal ein Erstgespräch, weil da muss man ja zuerst herausfinden, wo liegt das Problem, was ist das Problem, was erkennt das Gegenüber selber als Problem oder was könnte das Problem sein, was es eben nicht selber erkennt. Dann ist natürlich ein wichtiger Bestandteil die Vertrauensbildung. Das Gegenüber muss können, Vertrauen fassen können. Das geht natürlich nicht, wenn man sich 5 Minuten sieht, einen Kaffee trinkt zusammen und dann gut, starten wir. Da braucht es dann halt schon ein bisschen Zeit dafür. Und ich habe für die Erstkontakte habe ich in der Regel zwischen 2 und 3 Stunden eingeplant. Einfach, dass die Vertrauensbildung da auch stattfinden kann, dass das Gegenüber genau sieht, wer ich bin, wie ich ticke, meinen Humor kennt. Und das ist dann ein Gespräch auch so, wie soll ich sagen, schon fast auf freundschaftlicher Basis, weniger Therapeut, Patient, sondern wirklich auch um dem Gegenüber das Gefühl zu geben, hey, ich kenne diesen Menschen und dem kann ich vertrauen. Weil das ist extrem wichtig. Und dann die Stufen, die tiefen Stufen, die du angesprochen hast, es gibt die sogenannte Suggestion. Das ist eigentlich eine Vorstufe zur Hypnose, sehr oberflächlich natürlich. Ist nicht wahnsinnig schwierig auszuführen, das Ganze. Ich habe das auch schon gemacht hier im.
Nennt man das Alpha-Zustand, oder? Oder ist das
Die Alpha-Ebene, die Alpha-Ebene ist dann eigentlich schon eher die Hypnose. Also wenn man dann wirklich tief drin ist. Bei der Suggestion, es gibt Menschen, die sagen, das sei auch auf der Alpha-Ebene, Aber es ist halt wirklich nur das Kratzen an der Oberfläche der eigentlichen Hypnose. Weil da kannst du natürlich, das ist eigentlich vor allem auch gedacht, für sich selber zu programmieren. Also wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, der dir hinderlich ist, kannst du diesen Glaubenssatz durch eine Autosuggestion, also Selbstsuggestion, kannst du diesen Glaubenssatz bei dir eliminieren mit der Zeit. Das ist ein Vorgang, der dauert vielleicht 3, 4 Wochen, wenn man es täglich macht. Und
Aber doch,
für das ist
ja,
ja
aber doch 3, 4 Wochen, wenn man es täglich
natürlich.
macht. Das ist doch, man muss trotzdem dranbleiben und
Natürlich.
diszipliniert sein.
Natürlich. Und auch die Hypnose ist nicht etwas, das findet jetzt statt und dann haben wir ein Bombenresultat, sondern die Hypnose findet auch über mehrere Sitzungen statt. Je nach Größe des Problems kann das bis zu einem halben Jahr gehen, bis da Erfolge eintreten. Also man muss sich da bewusst sein. Diese Wunderhypnosen, die man da überall sieht, auf der Bühne oder irgendwo, was dann sagt, jetzt bist du hypnotisiert, vergiss den Fisch wieder. Das ist reine
Das
Show.
ist alles Show, oder?
Reine
Hast du
Show. Das
gesagt?
hat mit Hypnose überhaupt nichts zu tun. Die Leute, die da mitmachen, die wurden vorher instruiert, wie sie zu reagieren haben. Das sind alles
Ja.
Eingeweihte. Und das ist ja der Gag an der ganzen Geschichte. Die Hypnose, die rein therapeutische Hypnose wird immer mit diesem Hokuspokus da gleichgesetzt, obwohl es eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Das eine ist reine Show, Unterhaltung für die Leute. Gut gemacht zum Teil, muss ich sagen. Also macht hin und wieder auch Spaß, denen zuzuschauen, aber das funktioniert in der Hypnose nicht. Einfach nicht. Weil der Hypnotisierte, der bekommt jederzeit mit, was abgeht. Jederzeit. Er ist nie so weit weggetreten, dass er nicht mehr mitbekommt, was abgeht. Es sei denn, er schläft ein. Das ist mir auch schon
Ja,
passiert. Als jemand
aber was
eingeschlafen
ist dann mit denen, die man sieht auf einem Schragen und die dann wie komplett weggetreten sind und auch in einem Tiefschlaf sind? Ist das nicht eine tiefere Phase der Hypnose?
Das kommt darauf an, wie gut die Person auf die Hypnose anspricht. Und selbst in diesem Zustand ist diese Person noch absolut aufnahmefähig und merkt und bekommt mit, was rundum passiert. Also es ist absolut nicht möglich, in der Hypnose etwas zu machen oder zu tun oder zu sagen, was diese Person hinterher nicht mehr wüsste. Das gibt es nicht. Das ist
Okay.
ja auch so ein Ding quasi. Ich kann jemandem quasi hypnotisieren und dann lasse ich ihn bellen wie ein Hund, rumhoppeln auf allen Vieren und dann wecke ich ihn wieder auf und er weiß nichts mehr davon. Scheiß die Wand an, das ist einfach nicht wahr, das gibt's nicht. Das sind die Vorurteile, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man seriös arbeitet mit diesem Instrument.
Grüße die Schweiz mit Scheiß die Wand an. Ja,
Entschuldigung, aber
okay, dann.
es ist einfach, manchmal muss ich solche Ausdrücke verwenden, sonst bekomme ich so einen Hals.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, nein, weil man sieht ja manchmal, dass die Leute wie so in einem extremen Tiefschlaf sind und dann kommen da weiß Gott was für Horrorszenarios hervor vom Menschen und dann muss man den schon halb wachrütteln, dass er wieder aus der Hypnose rauskommt. Das ist eigentlich gar nicht so. Also man nimmt
Also es ist
alles noch.
natürlich, es kommt natürlich vor, dass jemand während der Hypnose einschläft. Das kann passieren, weil du versetzt diese Person wirklich in einen absoluten Zustand innerer Ruhe. Und wenn da natürlich Schlafmanko vorhanden ist, dann kann es gut passieren, dass dir jemand einschläft bei der Hypnose. Und dann musst du ihn halt wecken. Das ist klar. Aber wirklich so tief weggetreten, dass ich ihn schütteln muss, dass er aus der Hypnose aufwacht? Nee. Nee, dann ist er eingeschlafen. Und es ist
Okay,
natürlich klar,
also.
du kannst auch mit schlafenden Menschen sprechen. Das musst du mal versuchen. Du kannst auch mit schlafenden Menschen sprechen. Wenn sie in der Leichtschlafphase sind, kannst du denen Fragen stellen und die geben Antworten. Das hat aber mit Hypnose nichts zu tun.
Da kommen Sie mit der Wahrheit heraus, oder wie?
Das
Dann
ist
kann
dann
man sie
immer so, ja,
schön.
du hast im Schlaf gesprochen, ja, was habe ich gesagt? Einen roten Kopf bekommen, oder?
Also eben solche, das sind sehr wahrscheinlich diese Phasen, die so irgendwie so komisch verfilmt werden, oder?
Naja, da wird natürlich im Film muss es sowieso spannend und dramatisch aussehen. Darf natürlich da auch nicht eine Stunde dauern, bis eine Hypnose so richtig sitzt. Also ich meine, eine Hypnose-Therapie-Sitzung, die dauert gut eine Stunde. weil es braucht ja Zeit zum Hypnotisieren, dann braucht es Zeit, um sich an das Problem vorzutasten, wenn es noch nicht bekannt ist. Und das kann man natürlich in einem Film so nicht zeigen, sonst würde der Film 7 Stunden dauern. Das ist klar.
Die
Also
Dönis fragt jetzt gerade, das können wir gerade mit ins Live mit reinnehmen, ob du unter dieser Hypnose-Sitzungen auch Rückführungen machst, also im Vorleben.
ich habe es noch nie gemacht, ganz ehrlich gesagt, weil ich bin da nicht sicher, ob das eine gute Sache ist. Ich bin ja eigentlich der Meinung, wenn ich etwas anwende, eine Therapieform anwende, dann muss ich die zuerst an mir selber ausprobieren. Und ich muss, wenn ich jetzt so eine Rückführung würde machen wollen, dann müsste ich das zuerst bei mir machen lassen, damit ich weiß, was löst das aus. Ich muss es selber spüren, weil sonst kann ich ja nicht einschätzen, wie es dem Gegenüber geht. Weil wenn dann das wirklich funktionieren sollte, ich kenne es nicht, darum kann ich da nicht viel sagen dazu, aber wenn das funktionieren sollte, kann das unter Umständen auch wieder Traumas ausgraben, die vielleicht dann kontraproduktiv sind. Also
Es gibt eben, ja,
ich sage ja auch
es
manchmal.
ist eben, ja, was?
Du?
Also eben bei den Rückführungen, es ist ja so, dass zum Beispiel so Glaubenssätze oder auch Ängste vor irgendetwas, was man hat und man kennt den Grund nicht, dass das eben in Vorleben sitzen kann und das spiegelt sich wieder in diesem Leben, oder? Und deshalb fragt sie sehr wahrscheinlich auch an, ob du so Rückführungen machst, weil ich habe ja auch schon davon gehört, dass zum Beispiel Menschen mit Ängsten konfrontiert sind oder irgendwelche Situationen, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, weshalb ich das habe, oder? Und dann geht man sehr wahrscheinlich zurück in einem Vorleben und grabt das dort aus, aber es kann natürlich schon sein, wie du das sagst, dass es dann Traumata auslöst, noch
Ich
mehr,
weiß nicht,
oder?
wie gesagt, ich vermute nur, weil ich kenne es nicht, ich habe es noch nie gemacht und ich habe es selber auch nie erlebt. Aber vielfach sind ja diese Traumata oder diese Ängste oder die Phobien, die man hat, sind nicht unbedingt im Vorleben zu suchen, sondern die können schon in frühester Kindheit, also schon als Baby, können die zum Beispiel implementiert werden. Da erinnert sich natürlich logischerweise keiner mehr dran. Und das ist dann eine Möglichkeit, mit der Hypnose genau solche Sachen zu suchen. Weil dann kann man das Unterbewusste wieder ans Tageslicht holen und kann auch da forschen, wo das Gedächtnis mittlerweile das Ganze irgendwo in Ordnung abgelegt hat. Und das ist oft so, dass es dann auch verdrängte Sachen sind, dass Menschen irgendwas erlebt haben und die verdrängen das und vergessen es dann auch. Aber im Unbewussten ist das immer noch am Arbeiten und beeinflusst das bewusste Handeln und Denken. Und das ist
Ja,
eigentlich
genau.
das, was man in der Hypnose macht. Man sucht im Unbewussten nach der Ursache für das bewusste Handeln und Denken. Und das ist meistens, das kann bis in die frühe Kindheit zurückgehen, sind da irgendwelche Traumata, also Höhenangst zum Beispiel, dass jemand als Baby oder als Kleinkind immer in die Höhe geworfen wurde und das negativ verknüpft hat. Der hat es dann vergessen, mittlerweile vergessen, weil die Jahre sind vergangen, aber hat dann Höhenangst, kann damit zusammenhängen. Das kann aber auch mit einer psychologischen Beeinträchtigung zusammenhängen, dass man zum Beispiel plötzlich eine Höhenangst entwickelt, obwohl man die vorher gar nie hatte. Das ist dann auch psychologisch bedingt. Darum sage ich, es ist die Ursachen für solche Ängste, Traumata, Depressionen oder was auch immer da dann daraus resultiert. Die sind sehr vielfältig und ich gehe gar nicht ins Vorleben suchen, wenn ich nicht zuerst das jetzige Leben quasi wie abgearbeitet habe und sage, hey, da haben wir jetzt wirklich nichts gefunden. Und bis jetzt habe ich immer was gefunden. Und wenn ich dann sage, ja, jetzt habe ich wirklich nichts gefunden, das muss irgendwo anders herkommen, dann müsste man sich Gedanken machen, ob so eine Rückführung dann wirklich sinnvoll ist. Aber das, wie gesagt, ich biete das nicht an, weil ich habe mich nie damit befasst oder noch nicht damit befasst, sagen wir es mal so. Vielleicht tue ich das irgendwann mal, aber es ist dann, da muss man sich dann vermutlich auch sehr, sehr gut drauf spezialisieren, damit da nicht irgendwelcher Schaden angerichtet wird. Also ich habe ja letztens mal ein Live gemacht zum Thema Hypnose. Und da war ein junges Fräulein da und die hat gesagt, der Freund ihrer Schwester oder die, ja, weiß nicht mehr genau, oder ihr Bruder, keine Ahnung, jedenfalls ein junger Mann, hätte sich aus irgendwelchen Gründen hypnotisieren lassen und der sei dann total traumatisiert aus der Hypnose wieder aufgewacht und
Nein.
hätte anschließend versucht, sich umzubringen. Und das ist natürlich tragisch, das ist natürlich sehr tragisch. Weil da muss ich
Ui.
ganz klar sagen, da hat der Hypnotiseur aber auf der ganzen Länge versagt. Auf der ganzen Länge.
Ja.
Das darf nicht passieren. Das musst du als Therapeut, musst du das merken, wenn da wirklich etwas geht, wenn du an etwas rührst, was du vielleicht im Moment besser noch sein lässt. Das muss man sich eben auch eingestehen können, dass man nicht jedes Trauma, das da gerade gefunden wird, das holen wir jetzt raus. Sondern vielleicht muss man zuerst die Umgebung ein bisschen machen, bevor man dann wirklich das Loch graben darf. Und wenn da natürlich ein Therapeut
Ja.
knallt, dann kann das ganz, ganz böse Folgen haben.
Also du empfiehlst eigentlich schon, die Person etwas länger kennenzulernen und wirklich mit deinem Feingespür da hineinzuschauen und für dich wirklich kalkulieren, was du machen kannst und was nicht und wie vorsichtig, dass du sein musst und so weiter, oder? Also du gehst da mit einer großen Verantwortung rein, das ist ja auch gut so.
Das ist immer, wenn man an der menschlichen Psyche herumschraubt, trägt man eine enorme Verantwortung. Und wenn du dann noch im Unbewussten herumbohrst, dann ist die Verantwortung noch um ein Vielfaches größer, weil da kann man sehr viel Schaden anrichten bei einem Menschen, eben, dass er dann aus Gründen, ich weiß ja auch nicht genau, was da die Gründe waren, ich habe ja mit dieser Person nicht selber gesprochen, sondern ich habe das erzählt bekommen, aber dass die dann aus der Hypnose aufwacht und dann nach dem besten Weg sucht, sich jetzt sofort umzubringen. Da ist etwas ganz, ganz grundsätzlich schiefgelaufen. Und das darf nicht passieren. Da muss der Therapeut einfach wirklich das Gspüri, wie wir das in der Schweiz sagen, die Empathie haben, zu merken, hey, Moment, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu früh, da anzurühren. Ich glaube, ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem großen Felsblock da, sondern mit dem kleinen Stein daneben. Da muss man sich wirklich auch rantasten. Und das braucht viel Erfahrung, das braucht viel Empathie. Und halt auch Menschenkenntnis, weil man einfach auch den Menschen einschätzen können muss. Und das ist dann, komme ich wieder zurück auf das Kennenlerngespräch, das ich am Anfang mache, das Erstgespräch. Da hole ich schon relativ viel raus aus dem Menschen. Und wenn ich
Ja.
da natürlich dann merke, oh, da ist eine versteckte Suizidalität vorhanden oder da sind unterdrückte Depressionen oder was auch immer. Dann muss ich mich natürlich entsprechend dann bei der Hypnose darauf einstellen, dass ich da halt nicht irgendetwas, was leicht vor sich hin brennt, noch mit Benzin überschütte.
Was mir jetzt gerade auch so durch den Kopf geht, wo du mir jetzt das erzählt hast, dass diese Person dann noch verstörter aus der Hypnose rausgegangen ist. Vielleicht, dass die Person möglicherweise eben mit einer Psychose schon zum Hypnotiseur gegangen ist, dann ist es natürlich, dann ist es harter Tobak, dann muss man wirklich vorsichtig sein, oder?
Man muss sich halt auch als Therapeut oder Hypnotiseur, also meine, wenn ich sage, ich kann mit Reiki Schmerzen lindern, dann ist das das eine. Das kann ich, das ist so. Wenn ich sage, ich kann auch die Energiechakren ausgleichen, dann ist das auch so. Wenn ich dann aber merke, der Mensch hat Schmerzen, weil er einen Knochen gebrochen hat, dann muss ich ihn zum Arzt schicken und nicht mit Reiki irgendetwas versuchen, nur weil ich jetzt da. Jetzt stehe ich da vor einem Problem und das will ich jetzt unbedingt lösen und ich bin mir zu gut zuzugeben, dass das meine Möglichkeiten übersteigt. Das ist falsch. Das ist eine falsche Einstellung von Therapeuten. Da muss ich dann sagen, Mensch, du hast jetzt den Knochen gebrochen, du musst jetzt zum Arzt, der muss gegipst oder was auch immer, vielleicht geröntgt werden. Und wenn dann hinterher noch Schmerzen übrig geblieben sind, dann können wir uns gern wieder treffen, dann können wir die Schmerztherapie machen. Aber einfach versuchen, eine Wunderheilung hinzukriegen, das ist dann in jedem Bereich ist das einfach falsch und gefährlich.
Ich denke einfach in Kombination. Ich meine, wenn man einen Knochen gebrochen hat oder sonst irgendwie irgendetwas hast, was du mit Energie sowieso nicht sofort nicht beschleunigen, sondern einfach lindern kannst, dann ist klar, muss die Person zum Arzt gehen, oder?
Ja, weil ich kann dann schon den Schmerz ein bisschen lindern, aber die Ursache für den Schmerz, die bringe ich nicht weg. Den gebrochenen Knochen kann ich nicht heilen. Also das muss dann wirklich medizinisch, schulmedizinisch gemacht werden. Man muss einfach wissen, sei es Hypnose, sei es Reiki, sei es Coaching, was auch immer, das ist nur eine Ergänzung zur Schulmedizin. Also wenn ich jetzt jemanden habe mit einer schweren Psychose, der kommt zu mir in die Hypnose, ich merke das, dann schicke ich den zum Psychiater. Weil das muss medikamentös behandelt werden. Da ist mit Hypnose ist das zu gefährlich. Da muss man einfach wirklich aufpassen. Und dann muss man halt auch als Therapeut sich selber an die Nase nehmen und sagen, hey Junge, das ist nichts, da darfst du nicht. Und nicht einfach, ja, der zahlt mir jetzt diese Stunde und gut ist und dann ist er raus und ich habe meine Ruhe. Nee, das ist völlig falsch. Das ist fehlendes Verantwortungsbewusstsein als Therapeut und meiner Meinung nach dann auch ein bisschen gegen meine Berufsethik. Weil ich einfach sage, ich will ja den Menschen helfen und ich will ihn nicht noch schlimmer zurichten, als er vorher schon war.
Aber jetzt beim Knochenbruch zum Beispiel als Reiki-Meister, wenn man das schon könnte oder die Fähigkeit schon hätte zu materialisieren, würde es ja eigentlich gehen, oder?
Das ist jetzt wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Danger Zone, eine trübe Zone. Weil man kann materialisieren, und zwar ist das ja auch wissenschaftlich mittlerweile teilweise belegt mit der Stringtheorie aus der theoretischen Physik. Aber man kann sich natürlich auch ganz klar sagen, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich lege jetzt die Hand auf, ich materialisiere jetzt diesen Knochen wieder ganz. Weil es gibt auch Grenzen. Es gibt auch Grenzen. Da muss man ganz klar sehen, es gibt
Also das
wirklich.
Materialisieren zum Beispiel ist ja jetzt, wo sich diese planetarische Energie erhöht. Also man sagt ja, wie heißt jetzt diese Frequenz? Schumann-Frequenz. Die hat sich ja seit ein paar Jahren immer sukzessive ein bisschen erhöht. Und man sagt ja auch, dass es mit der Zeit ja das möglich ist, dass man materialisieren kann oder auch anderes machen kann.
Gut, das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Das hat jetzt mit Hypnose oder Reiki oder Coaching nicht wirklich viel zu tun. Ich habe da auch das eine oder andere gelesen darüber. Das ist einfach, ich bin sehr wissensbegierig. Wenn ich irgendein Thema finde, das ich spannend finde, lese ich was darüber, aber ich bilde mir dann nicht ein, dass ich da fachmännisch Auskunft geben kann. Darum kann ich jetzt da zu diesem Thema nicht wirklich viel sagen. Aber natürlich, man muss sich einfach seiner eigenen Grenzen halt auch wirklich bewusst sein und sagen, hey, ich habe
Ja,
zwar
klar.
ich kenne da ein bisschen was, aber ich kann nur an der Oberfläche kratzen. Ich kann da nicht etwas Fundiertes von mir geben. Und ich habe von der Schumann-Frequenz schon gehört, ja. Aber was das im Endeffekt bedeutet und bewirkt, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen?
Jetzt bei der Hypnose eignet sich am besten, festgefahrene Glaubenssätze zu transformieren, oder? Das ist das Eigentliche, was man ja wirklich am besten bewirken kann, nehme ich mal an, oder?
Ist so. Also ich kann das an einem kleinen Beispiel erwähnen. Wenn jemand sagt, ich kann das nicht, weil er sagt sich das immer wieder, weil er gescheitert ist an irgendwas, dann glaubt er das irgendwann mal und dann ist das im Unbewussten verankert. Und wenn er dann etwas Neues anfängt, dann sagt sein Unbewusstes, ja, das kannst du sowieso nicht, weil. Dieser Gedankengang, der ist ihm nicht bewusst, das merkt er gar nicht. Aber er handelt entsprechend und dann geht es dann sowieso in die Hose. Wenn man sich nämlich selber einredet, ich kann das nicht, dann geht es in die Hose. Wenn ich dann an diesen Glaubenssatz herankomme und dann sage ich ihm, oder dann versuche ich den zu ändern in die Variation, du kannst das, weil. Und wenn ich ihm das dann tief genug implementiere, überschreibe
Genau.
das dann irgendwann den alten Glaubenssatz. Und dann ist er nicht mehr, ich kann das nicht, weil, sondern dann ist er dann die Person, ich kann das, weil. Und das ist eigentlich schematisch dargestellt, die Wirkungsweise der Hypnose.
Genau, und das ist ja eigentlich das Maßgebende jetzt auch an deiner Arbeit, dass man diese festsitzende Programme, die man in sich selber trägt, so transformiert und diese Blockaden löst und diese freischafft und auch dann somit diese Veränderungen in sich selbst vollziehen kann,
Genau.
oder?
Genau, weil es geht ja hauptsächlich darum, dass man den Menschen eine Verbesserung bringen kann. Und ich meine, die Wunderheilung, die gibt es per se nicht. Kann es sein, ich weiß es nicht. Ich habe selber noch kein so ein Wunder erlebt, also daher bin ich da skeptisch. Und wie es in der Bibel abgelaufen ist, habe ich es auch noch nie erlebt, also deshalb anderes Thema. Aber für mich ist es eigentlich klar, dass ich da einfach versuche, eine Verbesserung des mentalen Zustandes beim Gegenüber zu erreichen. Und wenn ich dann merke, er steht sich selber im Weg, es gibt ja so viele Menschen, die stehen sich selber im Weg, weil ich darf diesen Menschen nicht lieben, weil er arm ist oder weil er Landwirt ist oder was auch immer. Der Vorurteil, es gibt ja solche, es gibt solche Sachen. Habe ich selber erlebt.
Ja, Wahnsinn.
Mir hat mal tatsächlich eine Frau gesagt, wenn ich 10 Jahre älter wäre, also wir näher zusammen wären, altersmäßig, dann würde ich dich sofort heiraten. Du bist das Beste, was ich je erlebt habe. Und das ist auch so ein Glaubenssatz. Da hat sie ein gesellschaftlich implementierter Glaubenssatz, der ihr im Weg steht. Verstehst du, was ich meine? Und das sind viele solche
Ja.
Glaubenssätze, die wir eingeimpft bekommen, in der Kindheit, in der Schule, durch die Eltern. Das darf man nicht, weil, oder das macht man nicht, weil, und das wird sowieso nie klappen. Und alle diese Dinge, die kann man angehen mit der Hypnose. Die kann man angehen mit der Hypnose.
Genau, jetzt fragt die Dönis, fragt, kannst du mit Hypnose auch etwas gegen Migräne anstellen oder kann man da auch etwas machen? Weil Migräne ist ja auch ein weit verbreitetes Problem von vielen Menschen.
Also bei der Migräne würde ich zuerst beim Vorgespräch mal abklären, hat man da schon eine organische Ursache gefunden? Oftmals ist ja das organisch bedingt. Wenn es nicht so ist, dann würde ich mal vor allem zuerst mit Reiki dran gehen. Weil das spricht für mich, dass da die Chakren, die Energieflüsse gehemmt und eingeschränkt sind. Und wenn man dann sieht, es ist immer bei der und der Wetterlage, also die Föhnkopfschmerzen zum Beispiel, dann kann man da mit Reiki doch eine ganz anständige Linderung erreichen. Das Problem ist natürlich einfach, weil das sporadisch auftritt und man die Ursache nicht beheben kann, muss man eigentlich immer dann eine Behandlung machen, wenn es eintritt, wenn es passiert. Weil dann kann man diesen Einfluss ausgleichen und die Schmerzen lindern. Aber das ist natürlich beim nächsten Mal unter Umständen schon wieder total verschoben, weil die eigene Lebensweise, die bringt ja den Energiehaushalt im eigenen Körper durcheinander. Und wenn man da jetzt schmerzfrei ist nach der Behandlung und dann lebt man wie vorher weiter, bringt man den Energiehaushalt wieder durcheinander und dann ist man bei dem nächsten Migräneanfall wieder am gleichen Ort. Hypnotisch sehe ich da jetzt nicht wirklich viele Ansatzpunkte, weil es ist ja meistens wirklich, das ist nicht ein Trauma von früher oder eine Altlast, die sich da rausdrückt oder rausdrängt. Sondern das ist wirklich eine andere Thematik. Das ist jetzt genau das, wo ich sage, ich nehme das Instrument, das mir aus meiner Erfahrung am meisten bringt. Und wenn ich sage, ja, natürlich kann ich hypnotisieren und ich kann versuchen, den Schmerz wegzureden, aber unter dem Strich habe ich den Kunden angelogen und das mache ich nicht.
Also, aber man kann hypnotisieren, um die Ursache zu finden, zum Beispiel, oder?
Das
Woran
Problem
liegt
ist,
es, dass man.
ja, wenn die Ursache traumatischer Natur ist, ja, aber bei Migräne ist es sehr oft eben nicht traumatischer Natur, sondern da hat jemand zum Beispiel zu viele rote Blutkörperchen, also zu dickes Blut. Und wenn dann der Luftdruck beim Wetterwechsel schwankt, kann das passieren, dass dann das Kopfschmerzen auslöst, weil zu viel oder zu wenig Durchblutung im Gehirn. Das ist eine organische Ursache. Und wenn man da nicht genau weiß, woran es liegt, dann ist es sehr schwierig, da etwas zu tun. Das hat aber nichts mit einem Trauma zu tun. Ich habe irgendwie als Kind eingeredet bekommen, du hast Migräne. Da könnte ich was dagegen tun. Aber wenn es einfach die Migräne ist, die auf einer organischen Ursache basiert, was meistens der Fall ist, dann nützt die Hypnose eigentlich denkbar wenig. Natürlich kann ich das Schmerzempfinden ein bisschen runterschrauben, aber das hält auch nicht ewig an. Das ist ja auch eine vorübergehende, weil die Schmerzen kommen wieder und die organische Ursache ist nicht behoben worden. Da müsste man herausfinden, warum. Ist das der Blutdruck, der eine Rolle spielt? Sind das gewisse Blutzustände, die da eine Rolle spielen? Eben zu viele, zu wenige rote Blutkörperchen oder zu hoher, zu niedriger Blutdruck. Irgendwas spielt da immer rein. Und da die Ursachen zu finden, das wäre eigentlich wichtig. Und aus reinem Sport.
Wetterwechsel kann es auch sein.
Ja, natürlich, und das ist ja genau das, sage ich ja, dann ändert sich der Luftdruck. Beim Wetterwechsel hast du vom Hochdruck auf Tiefdruck den Wechsel oder umgekehrt, wenn es schön wird. Und dieser Druckwechsel, den verspüren wir. Das ist ungefähr vergleichsweise, wenn du mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegst, das Flugzeug steigt auf, dann hast du einen Druck in der Nase. Den musst du dann irgendwie, also im Innenohr, den musst du irgendwie loslassen, weil im Kopf drin ist die Luft noch auf Bodenhöhe und außenrum hast du auf 2000 Meter Höhe, dann hast du den Druckunterschied und bei vielen Leuten, die können so, dann ist das weg. Andere müssen quasi Druck aufbauen in der Nase selber. Es gibt da diverse Tricks, wie man das beheben kann, aber das ist der Druckunterschied. Und genau dasselbe passiert auch nicht in diesem extremen Ausmaß, wenn der Wetterwechsel stattfindet. Das ist dann aber eine Art Wetterfühligkeit und Migräne kann durchaus eine Wetterfühligkeit sein. Migräne kann aber auch Ausdruck sein, zum Beispiel für den psychischen Zustand. Jetzt ist irgendetwas passiert, was mir etwas ausgelöst hat und dann reagiert mein Körper mit Migräne. Das wäre dann wieder etwas, was man mit Hypnose angehen könnte. Darum sage ich, es ist da so ein Ding, kann biologischer Natur, organischer Natur sein, es kann psychischer Natur sein. Das muss man zuerst herausfinden und dann kann man dann wirklich sagen, was bringt überhaupt etwas.
Oder was ich auch schon oft gelesen oder gehört habe, ist, dass Migräne oder Kopfschmerzen auch mit dem Darm zu tun haben. Oder eventuell auch Nebenwirkungen von Medikamenten, die man sehr wahrscheinlich auch regelmäßig einnehmen muss.
Natürlich, also man muss natürlich mal die Packungsbeilagen anschauen und wie viele Nebenwirkungen da aufgezählt werden. Also wenn man ein bisschen schwachen Gemüts ist, sollte man das glaube von Anfang an sein lassen, weil sonst spürt man jede Nebenwirkung bei sich selber. Aber da kommt von Kopfschmerzen, von Verdauungsstörungen, von Schlafstörungen, von Blutdruckstörungen bis was weiß ich was alles, wird alles aus Nebenwirkungen aufgeführt. Bei den einen Medikamenten mehr, bei anderen Medikamenten weniger. Und wenn es zum Beispiel jemand irgendwie jahrelang nie Probleme hatte und bekommt dann plötzlich Migräne, und dann muss er sich überlegen, ja, habe ich da irgendwann mal angefangen, ein Medikament zu nehmen, Blutdruckmedikament beispielsweise oder was auch immer.
Genau.
Das ist mir zum Beispiel so gegangen. Ich habe ein Blutdruckmedikament verschrieben bekommen und ich habe immer extrem Akne gehabt. Und habe das daher jedes Jahr quasi eine Kontrolle gemacht beim Hautarzt. Einfach weil ich wollte das nicht mehr haben. Ich habe ausgesehen wirklich wie ein Streuselkuchen. Das hat mich, ja, ich habe auch deshalb ein sehr vernarbtes Gesicht. Das ist leider, oder sind die Überreste. Jedenfalls hat dann der Hautarzt irgendwann mal gesagt, hey, Moment mal, Sie haben da eine Stelle, da eine Stelle, da nehmen wir jetzt Hautproben. Schicken die ein, Biopsie. Dann bekam ich dann, ja, das ist ein weißer Hautkrebs. Man hat den behandelt. Also da, wo man es rausschneiden konnte, hat man es einfach großflächig rausgeschnitten. Hier musste ich an der Nase zum Beispiel, wenn man genau hinschaut, ja, da hatte ich auch einen. Den konnte man nicht rausschneiden, den musste man bestrahlen. Also musste ich bestrahlen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso habe ich jetzt das? Es ist in der Familie nicht vorhanden. Also genetisch kann es kaum sein. Wieso habe ich jetzt das? Und dann habe ich mal angefangen, bei allen Medikamenten die Packungsbeilagen zu lesen. Und bei einem Medikament, Blutdruckmedikament, da stand doch tatsächlich, dass einer von 1000 Personen weißen Hautkrebs bekommen kann, als Nebenwirkung. Und da bin ich mit der Packungsbeilage zu meiner Ärztin gegangen und habe gesagt, hey, Moment mal, was soll denn Mist? Wieso geben Sie mir sowas? Ja, das sei ja nur einer von 1000, habe ich gesagt, ja. Und ich bin jetzt genau einer von diesen 1000. Ich will raus.
nein.
Ja.
Oh.
Darum sage ich, und das kann natürlich jenste Sachen, also von Kopfschmerzen über Verdauungsstörungen, über was weiß ich was, über Atembeschwerden. Diese Nebenwirkungen, die sind so vielfältig. Und wenn dann noch mehrere Medikamente gleichzeitig genommen werden müssen, dann können da noch die Wechselwirkungen auftreten. Das ist dann sowieso spannend. Und da wissen die meisten Hausärzte gar nicht Bescheid. Also ich will jetzt nicht über die Hausärzte wettern, aber da ist dann halt schon, das ist dann ein bisschen Versuchsfeld, dann wird man zur Laborratte. Und da muss man halt auch bei sich selber dann schauen, wann habe ich die Medikamente angefangen zu nehmen, wann sind diese Symptome aufgetreten, könnte das
Genau.
einen Zusammenhang haben. Dann sage ich, es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt alles mit Hypnose behandeln zu wollen. Ja, natürlich,
Geht nicht.
das ist gut für mein Portemonnaie, aber das ist auch gerade alles. Und das ist nicht der Sinn der Übung. Ich will ja nicht die Leute einfach ausnehmen, indem ich Hypnosestunden verkaufe, sondern ich will ja den Leuten helfen. Dann habe ich nicht nur einen Batzen in meinem Geldbeutel, sondern habe ich auch natürlich dann die Gewissheit, dass ich jemandem helfen konnte. Und das ist eigentlich mein Kernziel.
Aber
Und
man
da habe ich
findet
auch
viele
nicht
Ursachen, oder? Mit
nur.
gezielter Fragestellung findet man da sicher auch viele Ursachen,
Ja,
die man
natürlich.
dann irgendwie
Natürlich.
behandeln kann danach.
Da habe ich auch schon Fragen nach dem Gesundheitszustand gestellt. Da habe das Gegenüber gesagt, ja, was hat denn jetzt mein Blutdruck mit der Hypnose zu tun? Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne wissen, nehmen Sie Medikamente dagegen? Wenn ja, welche? Könnten das, ach Mann, ich muss mich rasch verifizieren. TikTok ist der Meinung, ich sei unbeweglich. Arschloch. Entschuldigung. TikTok hat mir jetzt gerade so ein Puzzle reingeschoben, ich müsse mich verifizieren, sonst wird mein Stream geschossen. Die machen mich wahnsinnig. Die machen mich wahnsinnig mit diesem Blödsinn. Gestern habe ich da, ich habe immer den Hintergrund da, diese Aurora Borealis. Und dann hat's, wenn ich da die Kamera hinten ein bisschen verdecke, je nachdem, gibt es einen Schatten rein. Und das ist passiert. Der Schatten ist reingekommen und was. Da habe ich sofort eine Beschränkung von TikTok bekommen. Ich hätte da irgendwelche nicht altersgerechten Tätigkeiten oder was habe ich vorgenommen.
Ja,
Da
du,
habe ich
bei
mich dann nicht.
mir auch schon.
Kein
Bei
Glück gehabt.
mir auch schon, ich hätte Unsittiges gesagt oder geschrieben, hat gar nicht gestimmt. Keine Ahnung, da ist das KI, das
Also,
falsch
was
eingestellt
mir hin
ist.
und wieder passieren kann, dass ich im Eifer des Gefechts mal eine Zigarette anzünde, weil ich bin süchtig, ich gebe es zu. Hat bei mir Hypnose übrigens nicht gewirkt. Aber ich war auch nicht
Aber auf
richtig.
jeden Fall ein Kompliment an dich, Peter. Dennis meint, dass du eine sehr professionelle Einstellung zum Ganzen hast. Das finde ich auch.
Ich danke mal
Dass du
für
das
die
sehr
Kompliment.
professionell angehst.
Es ist für mich aber auch, wie soll ich sagen, wenn ich etwas tue und das nicht professionell, so professionell wie möglich tue, dann sollte ich die Finger davon lassen. Weil es gibt zu viele Leute, die da einfach irgendwann was gehört haben, zwei Bücher gelesen und dann Achtung, fertig, los. Das sind dann eben solche Momente, die
Aber
man.
genau deshalb mache ich ja das Interview mit dir, weil man lernt dich kennen in meinem Livestream und so, dann redet man von irgendwelchen Sachen, aber man weiß ja eigentlich gar nicht, wie gut das du eigentlich bist mit deinen Hypnose- und Therapiemöglichkeiten, die du anbietest, oder? Darum machen wir das.
Realistisch gesprochen können die Leute von mir jetzt ihren Eindruck bekommen, wirklich glaubwürdig, wirklich nicht glaubwürdig, wirklich sympathisch oder unsympathisch. Aber ob ich dann wirklich was verstehe von der Sache, das merken sie erst, wenn sie in der Behandlung sind. Das ist einfach.
Eben.
Da kann ich Diplome hinhängen, die kann ich ja auch selber machen, das ist ja kaum nachzuvollziehen, sowas. Nein, ist ja wirklich wahr.
Ja, mit dem, was alles betrogen wird heutzutage schon, ja.
Wenn das in der Politik angekommen ist, dass man da mit gefälschten Doktorarbeiten weiterkommt, ja gut. Nee, anderes Thema. Nein, es ist natürlich schon wichtig für mich, dass ich das, was ich tue, auch wirklich so gut mache, wie ich es kann. Und
Ja.
ich bin nicht ein Mensch, der sagt, so Leute, jetzt habe ich diese Ausbildungen abgeschlossen, ich bin jetzt gut und dann praktiziere ich. Sondern ich bilde mich fortlaufend weiter. Also es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Und das
Das ist
ist ja in jedem
super.
Beruf so. Und das ist auch aus, als Hypnotiseur so. Und bei meiner Ausbildung zum Hypnotiseur hat der Lehrer gesagt, also der Ausbildner gesagt, weißt du, wir können euch nur einen Leitfaden vorgeben, wie es ablaufen könnte. Aber das, was ich mache, muss nicht unbedingt stimmen für dich. Das heißt, ich kann aus meiner Erfahrung heraus dann, wenn ich merke, das funktioniert bei mir jetzt nicht wirklich, weil ich vielleicht einfach da den richtigen Tonfall nicht finde oder was auch immer, kann ich dann das anpassen und kann da das halt ein bisschen anders machen, dass es für mich stimmt. Also das wird kein Hypnosetherapeut genau nach Schema vorgehen, weil es einfach, es funktioniert für jeden ein bisschen anders. Sei es die Reihenfolge, sei es die gewählten Worte, sei es die Zustände. Das funktioniert für jeden ein bisschen anders. Und da muss man sich selber halt auch dann die Methode erarbeiten, die für einen funktioniert.
Moment, schnell. So, ich musste mich jetzt auch verifizieren, weil wir jetzt schon bereits eine Stunde am Interview sind. Jetzt aber noch vielleicht eine letzte Frage noch, die vielleicht auch noch länger zu beantworten dauert vielleicht. Du machst ja nicht nur Einzelsitzungen, sondern du machst ja auch noch Coachings für Firmen oder gehst dort vorbei. Also du bist auch außer Haus. Also sie kommen nicht nur zu dir für Einzelfirmen, sondern du bist auch draußen. Kannst du uns davon noch in einer Kurzfassung oder Zusammenfassung sagen, was das genau ist, was du genau machst?
Also das, was du jetzt angesprochen hast, das ist das Coaching. Weil ich muss gerade von Anfang an sagen, Gruppenhypnosen, die gehen nicht, die funktionieren nicht.
Nein, nein.
Weil ich muss mich auf jedes Individuum einlassen können und das geht nicht, wenn 10 Leute im Raum sitzen, das könnt ihr vergessen. Aber was ich da mache, ist zum Beispiel Teambildung. Wenn eine Firma sagt, wir haben jetzt ein Projektteam und das harmoniert nicht richtig, der Chef wird nicht, der Teamleiter wird nicht akzeptiert und wir haben da 2 Leute drin, die da ständig Querelen machen, etc. Dann können die zu mir kommen. Ich schaue mir das Team an, ich mache mit denen 1, 2 Teamsitzungen und versuche dann ihnen quasi einen Weg zu zeigen, mitzugeben, vorzuleben, wie man miteinander umgeht, dass der Respekt erhalten bleibt und dass die Teams dann auch produktiver werden. Wenn ein Team gut zusammenarbeitet, sich versteht, dann ist es produktiver als ein Team, wo da jeder im anderen quasi den Stuhl unter dem Po wegziehen will. Das ist dann Coaching, was ich da mache. Gruppencoaching. Das hat dann aber nichts mit den anderen beiden Themen zu tun.
Nein, das ist etwas, ja, das ist das Coaching, was du dann machst.
Es ist ja auch, wenn ich zum Beispiel ein Einzelcoaching mache, dann hat das mehr Ähnlichkeit mit einem Therapiegespräch, weil ich da dann wieder auf die Person einzeln eingehen kann und einzeln darauf einwirken kann. Das ist natürlich in der Gruppe auch anders, da muss ich auch anders probieren, anders handeln, andere Werkzeuge benutzen. Das ist immer so, ja, eben, du kannst alles anwenden, wenn man weiß, wie, kann man alles auf verschiedene Arten anwenden. Also diese Gruppencoachings dienen eigentlich hauptsächlich der Teambildung. Oder wenn zum Beispiel ein Chef sagt, ich werde von meinen Mitarbeitern, von meinen Angestellten nicht respektiert. Das schon vorgekommen. Dann gehe ich da hin, arbeite mal ein bisschen, 2, 3 Tage mit diesen Leuten. Also einfach bin im Büro dabei, schaue, was die den ganzen Tag so machen. Schaue mir den Tagesablauf an, wie verhält sich der Chef den Untergebenen gegenüber, wie reagieren die auf den Chef. Möglichst, dass ich mir da ein Bild machen kann und dann kann ich dann sagen, mir ist das und das aufgefallen. Du hast zum Beispiel der Madame X gegenüber eine Äußerung gemacht, die ist der total schräg reingekommen. Und dann kann man da ansetzen und sagen, hey, ihr müsst an der Kommunikation arbeiten, klare Kommunikation, ehrliche Kommunikation und nicht, ja, mir seid. Es gibt ja immer so die quasi, die, wie soll ich sagen, es stört einen. Also wenn eine Gruppe da ist und einer reklamiert, weil das Verhalten einer Person stört, sagt sie dann, es stört uns. Und das ist falsch, weil es stört nicht uns, es stört mich. Das ist eine klare Kommunikation. Und das ist einfach, das ist so ein ganz kleines Bausteinchen, das ich da jetzt bringe. Weil wenn ich dann zu jemandem hingehe und sage, du, also was du vorhin gesagt hast, das hat mich wirklich gestört. Das hat mich getroffen. Dann kann der andere wirklich sachlich und konkret auf meine Rückmeldung eingehen, kann diese Rückmeldung dann natürlich auch logischerweise begründen vielleicht, warum, kann sich auch entschuldigen, wenn er sieht, ja, das ist wirklich nicht gut gelaufen und dann macht es das nächste Mal besser. Und
Ja.
da kann ich zum Beispiel mit der Transaktionsanalyse arbeiten, mit den verschiedenen Ich-Ebenen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ich das dann anreißen kann. Und was ich natürlich immer gerne einsetze, sind auch die Leitsätze vom Schulz von Thun. Der war Kommunikationsforscher, der hat da mit den verschiedenen farbigen Ohren so ein wunderschönes, könnt ihr gerne mal im Internet googeln, ich möchte das jetzt nicht 3 Stunden lang erklären. Schulz von Thun heißt er, mit den verschiedenfarbigen Ohren, das Vier-Ohren-Prinzip, mit dem grünen Ohr, mit dem roten Ohr, dem blauen und dem andere Gelb, glaube ich. Wo man dann sieht, wie eine Aussage zum Beispiel, die jemand macht, von einer anderen Person völlig falsch verstanden wird. Völlig falsch verstanden
Ja.
wird. Und dann geht natürlich diese falsch verstandene Information auch falsch weiter. Und dass man da zum Beispiel sagt, hey, Moment mal, jetzt habe ich das so und so verstanden, dass man dann rückfragt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dass der andere dann nicht mit dem quasi aggressiv, jetzt fragt dieser Idiot schon wieder, sondern dann wirklich auch darauf eingeht, der will fragen, weil er es nicht verstanden hat und das auch versteht. Das sind so Kleinigkeiten, wie man die Gruppendynamik verbessern kann.
Genau, ja.
Aber das ist dann.
Falsch verstanden und dann beim anderen Ende ist es eine katastrophale Aussage,
Ja,
genau,
das ist ja
oder?
der, das Typische da mit diesem Spiel, ich weiß nicht, wie es heißt, wo man eine Kette bildet, das ist so beliebt an Hochzeiten, und dann sagt man,
Genau,
das
ja.
Glas ins Ohr, der gibt es weiter, und am Schluss kommt irgendetwas ganz anderes raus.
Ganz anderes Wort, ja.
Ja,
Also man
oder ein ganz anderer
beginnt mit
Satz oder
einem
Gedicht.
Wort und dann zuletzt ist es komplett etwas ganz anderes, ja. Genau.
Das ist typisch, die Kommunikation, wie sie funktioniert, wenn sie von Mensch zu Mensch weitergetragen wird. Und dann kommt dann das Problem, wenn dann die Person B, die da von der Person A etwas falsch verstanden hat, setzt das zusammen mit Person C, die ja die Person A gar nicht gehört hat, um. Weil die glaubt ja dann der Person B, dann haben sie ein völlig falsches Resultat, dann sind beide frustriert, weil sie es nicht verstanden haben, beziehungsweise C hat ja dann überhaupt keine Ahnung, weil er hat ja nur die Version B gehört. Und das sind dann alles so Kleinigkeiten, die dann wirklich das Zusammenarbeiten extrem schwierig machen können. Und da, dass man da die Kommunikationsebenen bereinigt und auch auf eine klare Kommunikation und auch auf eine klare und saubere Kritik, also eine gewaltfreie Kritik, gewaltfreie Kommunikation setzen kann, da kannst du in einem Team schon sehr viel verbessern. Und das ist dann, das merken dann natürlich die Firmen auch, dass der finanzielle Aufwand, mich zu engagieren, unter dem Strich kleiner war, weil das Projektteam dann vielleicht in einem halben Jahr fertig ist und nicht in einem Jahr. Das kostet ja auch Geld. Und das ist enorm
Ja.
wichtig. Und das ist heutzutage fängst recht verbreitet, dass man so bei Teams, die nicht richtig zusammenkommen wollen, man muss sie haben, weil da verschiedene Fachgebiete drin sind. Aber sie können sich einfach irgendwie nicht zusammenraufen, dass man da einen Coach reinschmeißt und sagt, so, Versuch aus denen ein Team zu schmieden. Und das kann dann natürlich sein, dass man da ein Team-Event macht, also dass man da gemeinsam klettern geht oder gemeinsam auf eine Bootsfahrt geht oder irgend sowas macht. Einfach, dass die Leute miteinander als Person und nicht als Fachmann beschäftigen müssen. Vielfach ist das Problem, der Physiker,
Ja.
der hat mit dem Chemiker zu tun, die verstehen sich vom Fach her nicht wirklich, müssen aber zusammenarbeiten. Wenn sie sich persönlich nicht nahestehen, wie soll das funktionieren? Wenn man sie aber persönlich zusammenbringt auf der menschlichen Ebene, dann können die plötzlich miteinander umgehen. Das sind so Kleinigkeiten, das sind so Sachen, die man da wirklich dann auch ändern kann.
Aber das sind schon eher so seriösere Firmen, die sowas auch in die Gänge bringen, dass
Ja,
sie schauen,
auf
dass die
jeden Fall.
Dynamik der Mitarbeiter miteinander harmoniert, weil bei vielen Firmen ist das ja nicht einmal so, gell?
Das Problem ist halt einfach, dass so ein Coaching kostet Geld. Und dann ist immer die Frage,
Ja.
wie steht die Firmenleitung dazu? Ist mir das dieses Geld wert? Und wenn der Firmenleiter natürlich oder der da verantwortlich ist, nur sieht, ja, das kostet jetzt kurzfristig Franken X und nicht sieht, was es langfristig für einen Gewinn bringt, dann ist klar, dann machen die das nicht, weil die sagen, ja, wir haben das gar nicht im Budget, wir machen das nicht. Wenn aber die Leitung dann so weitsichtig ist und sagt, ja, aber wenn dieses Team dann wirklich funktioniert, sparen die Zeit und bekommen bessere Resultate, das bringt uns ja auch einen Gewinn ein. Und das dann miteinander aufrechnet, dann ist dann die billigere Variante der Einsatz eines Teamcoaches und nicht die Leute sich gegenseitig zerfleischen lassen, weil sonst hast du unter Umständen ein Team, das nach 3, 4 Wochen kein Wort mehr miteinander redet und kein Resultat erreicht.
Na
Und
gut, man muss sie dann auch ersetzen, oder? Man muss sich dann auch ersetzen und das kostet ja auch wieder Geld.
dann heißt es dann auch halt mal in der Firma, ja, wenn da ein Team reingehst, da wirst du sowieso nur zerfleischt, das ist nur Scheiße. Dann gehen die Leute schon mit einer völlig falschen Einstellung an so eine Teamarbeit ran. Und wenn dann noch,
Ja.
wenn es dann da gut geht, das ist immer der gleiche Teamleiter, der gleiche Projektleiter, dann hat der auch mal einen Ruf. Wenn der ein Projektleiter geht, sowieso nicht, oder? Das ist auch nicht wirklich sinnvoll, weil er ist vielleicht fachlich absolut top, aber er findet einfach den Weg nicht, das Team zusammenzuschweißen. Und das ist halt wichtig. Also, meine, das ist immer noch, es gibt immer noch Firmen, bei denen heißt es Team gleich toll, ein anderer macht's.
Ja.
Das ist aber nicht der Kernbegriff eines Teams. Aber das ist leider so, das ist viel noch so ist. Ich würde nicht sagen, dass es das seriösere oder unseriösere Firmen sind. Die haben einfach von der Firmenpolitik her ein ganz anderes Setting.
Ja gut, das kommt natürlich auch immer darauf an, wer an der Führung ist, ob der oder die das als wichtig empfindet oder als nicht wichtig. Klar, kommt es auch auf das vorhandene Budget an, können wir einen Teil von diesem Budget auch für diesen Bereich verwenden und so weiter. Das ist mir schon auch klar, ja.
Da kommt auch die Denkweise dazu. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine Führungsperson an der Universität St. Gallen, also ein HSGler, wie wir denen sagen, ist, die haben da die amerikanische Mentalität mit Try and Hire oder Try and Fire, wie auch immer. Das heißt, die machen das da auf Amerikanisch. Probier's, wenn es nicht geht, dann bist du raus. Das geht
Ja.
dann gut, wenn man auf ganz kurzfristige Gewinnoptimierung aus ist. Und das ist die amerikanische Denkweise. Man ist auf kurzfristige Gewinnoptimierung aus und hat keine, wie soll ich sagen, keine langfristige Planung für den Gewinn langfristig eben auch oben zu halten. Und nicht, jetzt haben wir kurzfristig eine Gewinnsteigerung und dann da fängt man wieder unten an. Oder geht die Firma ist dann ganz kaputt. Sehr oft sind dann diese Leute wieder weg, machen eine andere Firma kaputt und die Firma geht pleite. Alles schon da gewesen.
Ja.
Wizz Air ist ein typisches Beispiel. Die Wizz Air würde es heute noch geben, wenn da nicht die falschen Leute in der Führung gesessen hätten. Ganz klar. Die Firma war finanziell gesund. Man hat die einfach mit
Sie.
kurzfristigen Investitionen und Renditedenken hat man die kaputt gewirtschaftet, hat die Liquidität vernichtet, eigentlich im Grunde genommen. Und sich dann gewundert, wenn die Swiss Air keine Treibstoffrechnungen mehr zahlen konnte, weil vom Vermögen her war die Swiss Air überkapitalisiert.
Ja,
Es war einfach kein Barwert
Wahnsinn.
mehr da. Oder?
Ja,
Und das ist,
stimmt, ja.
das ist so die Denkweise halt noch in vielen Firmen. Aber es gibt, kommt je länger, je mehr kommt es auch auf, was man sagt, man muss die Leute bei der Stange halten, man muss sie auch gut integrieren in die Firma und das ist auch erfreulich, finde ich, dass man das heute macht. Man wird eingearbeitet, man bekommt auch Hilfestellung, bis man sich da zurechtfindet, sei es nur mit dem Bedienen des Kaffeeautomaten oder was auch immer. Früher hat man einfach angefangen und hat gearbeitet und mit gut Glück hat einem noch jemand gesagt, wo die Toilette ist. Oder?
Peter, wie finden dich die Firmen? Hast du eine Webseite oder ist das bei dir auch ein
Ich
Teil
habe eine Webseite, ja.
Mundpropaganda?
Nee, also ich habe eine Webseite, natürlich gibt es auch viel Mundpropaganda, weil ich bin auch im Dachverband, im Schweizerischen Verband für Arbeitsagogik, bin ich dabei, im Vorstand. Da kennen mich die Leute natürlich schon, aber eher auf der anderen Schiene, als Hypnotiseur kennen sie mich da nicht wirklich, weil das ist ja, soll ich sagen, das ist
Wo
so
bist du
mehr.
beim Vorstand? Entschuldigung,
Das
wo
nennt
bist
sich Verband Arbeitsagogik Schweiz, VAS. Und das ist, da bin ich im Vorstand als Mitglied in der Kommunikation unter anderem. Also ich betreue die LinkedIn-Seite. Dann bin ich auch als Delegierter, Kontaktperson mit anderen Verbänden tätig da.
Gut, ich muss ja noch die Zusammenfassung noch schreiben dann, also den Bericht vom Interview. Aber ich brauche dann von dir auch noch ein paar Informationen noch dazu.
Wir können das auch noch nachher noch klären, das ist überhaupt kein Problem.
Genau,
Und
super.
wenn ich jetzt das gerade noch schnell anschließen darf, ich mache jetzt noch eine halbe Stunde Pause, aber dann mache ich dann noch ein Live. Ich habe da dieses, wie heißt es schon wieder, Tool entdeckt, empfohlen bekommen, Tickfinity, um die eigenen Livestreams ein bisschen aufzupeppen. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen dran rumgedoktert. Ich mache das.
Mega cool.
Ich mache
Ja,
das
gut,
dann. Ich mache
dann
das
sind
dann.
wir jetzt zum Ende gekommen vom Interview. Habt ihr noch Fragen, die
Ja, genau.
Zuschauer, an
Das ist
Peter?
auch noch wichtig.
Habt ihr noch Fragen? Weil wir können nachher auch noch zu ihm rübergehen. Aber damit wir hier einen sauberen Abschluss vom Interview noch erzeugen, weil ich bearbeite noch die Videos danach und muss eben noch diese Infos haben. Wer noch Fragen hat, kann jetzt fragen. Also Manuela nicht. Dennis hat ja sowieso viele Komplimente gegeben und dass Menschen individuell sind. Achtsamkeit und Kommunikation erhöhen, genau. Und Glaubenssätze transformieren, dass man sich deblockiert. Danke für das tolle Interview. Danke, danke dir fürs, danke euch fürs Zuschauen.
Vielleicht
Danke dir,
noch
Peter, für deine Zeit heute. Das war sehr interessant. Jetzt haben wir dich besser kennengelernt. Ja,
Vielleicht
dann.
ich lasse mein Live noch einen Moment offen, weil ich habe ja die Fragen, die dir gestellt wurden, habe ich bei mir ja nicht gesehen. Ich habe
Ah,
nur die
genau.
Fragen gesehen, die in meinem Chat gestellt wurden. Also wenn noch irgendjemand was wissen will, darf er dann gerne noch rüberkommen in meinen Live direkt. Ich lasse den noch kurz offen. Kann ihm noch Fragen gestellt werden. Danke für die
Genau. Gut,
Einladung.
dann bis später dem Fall. Dann danke vielmals. Seid gesegnet mit Fülle, Geld und Reichtum und viel Gesundheit. Alle
Alles
zusammen.
klar. Danke dir
Danke
für
fürs
die.
Zuschauen. Ah ja, genau. Und bleibt dabei. Ich habe dann mit Peter planen wir noch ein nächstes Interview und da geht es um Scamming. Peter kennt sich da auch sehr gut aus. Da haben wir Geschichte, da werden wir uns kaputt lachen, oder? Es ist zwar
Gezwungenermaßen.
nicht lustig, aber die kommen echt auf so schräge Ideen. Aber wir planen dann ein neues Interview mit Peter. Da könnt ihr gerne auch wieder dabei sein. Und ich hoffe, nächstes Mal funktionieren meine Geschenkstüten.
Also ich
Also
kann nicht
dann,
erklären, warum die bei dir nicht funktioniert. Bei mir haben sie
ich
funktioniert.
weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung.
Das hat ja gestern auch funktioniert. Keine Ahnung. Es hat irgendwie geklemmt. Also dann bis später und bis auf ein anderes Mal. Und das Wetter ist ja auch noch schön draußen. Es ist wieder richtig warm.
Okay.
Bei euch nicht in Zürich?
Nein, wir haben bedeckt. Es ist
In
nicht warm.
Schaffhausen ist voll die Sonne, hey.
Wir haben hier bedeckt und ich weiß nicht, kommt es noch regnen oder nicht. Also
Also ich
noch.
habe schon das Gefühl, weil ich habe irgendwie wie ein komischer Kopf heute und Dennis hat auch Migräne. Ich habe das Gefühl, später kommt es wieder Regen.
Also heute soll es ja noch
Also.
gegen Abend auch Gewitter geben, habe ich gehört. Morgen soll es dann wieder schön werden.
Eben siehst du darum. Also dann bis später und danke vielmals.
Bitte, ich danke dir.
Bye bye.
Tschüss. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.